Ja, wir haben gesungen, lass dich fallen wie ein Kind. Und wollen wir das auch in dieser Weise tun bei der Predigt? Wenn wir uns auf Gottes Wort ausrichten wollen. Heute soll es um das Gebet gehen. Und so wollen wir auch zu Anfang hören und beten. Stehen wir dazu auf. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, weil du der bist, der unser Herz und Leben kennt. Du weißt, was wir brauchen. Und wir haben es auch in den Zeugnissen gehört, ja, wie wunderbar es ist, wenn man betet und du dann auch Erhörungen schenkst, dass du uns auch mit Menschen zusammenführst. Und jetzt wollen wir dich auch wieder bitten, dass du uns hilfst beim Hören und beim Reden, dass dein Wort in unserem Herzen da hineinkommt und starke Wurzeln auch bringt. Herr, so segne du uns miteinander. Wir wollen dir auch danken für die Gaben, die eingegangen sind. Wir wissen, letztendlich kommt alles von dir. Du hast es uns gegeben, aber wir wollen es auch gerne abgeben, dass dein Reich weitergebaut wird. Bitte benutz diese Gaben dazu. Amen. Ja, letzten Sonntag haben wir gehört, der Eduard Fröse hat deutlich gemacht, alles fängt eigentlich so bei uns auch im Kopf an. Da werden Dinge bewegt, da entscheiden wir und da sagen wir auch innerlich, ja, das kann in mein Leben eindringen oder ja, da verschließe ich mich. Da wird gesagt, tue ich es oder tue ich es nicht. Eine Predigt hat grundsätzlich so dieses Ziel, dass der Prediger, in diesem Fall ich, den Zuhörern, in diesem Fall ihr, das Wort Gottes nahe bringt. Und zwar so nahe bringt, dass beide, ihr und auch ich, es bestrebt sind, also dies bestrebt sind, auch das zu tun. Es ist umsonst, nur zu hören. Es ist umsonst, nur dabei zu sein und dann wieder zu gehen und es kam nichts dabei heraus, dass es nicht auch in Hände und Füße geht. Wir haben die Aufgabe, uns von Gott bewegen zu lassen. Dass das, was wir erkannt haben, dass wir auch das tun. Die Bibel nennt dies in diesem alten Wort Wandel. Das heißt eigentlich das christliche Leben. Und heute geht es um das Gebet und zwar im Gottesdienst. Und ich möchte schon gleich sagen, dass wir im Gottesdienst eine große Chance haben, Gott gemeinsam zu loben. Ich möchte euch auch sagen, dass dies ein Anliegen ist, ein Anliegen Gottes ist, dass er von uns, und zwar auch hier im Gottesdienst, angebetet werden möchte. Dass jedes Gotteskind zu Gott ruft. Die Frage ist nun, willst du dich darauf einlassen, auf diese Predigt? Willst du auch vielleicht anfangen, Gott öffentlich mit deinem Mund zu loben und ihm zu danken? Bitte neig dein inneres Ohr einmal zu diesen Gedanken. Es könnte sein, dass Gott dich da weiten möchte. Und sag nicht vorschnell, nein, das kommt bei mir nie in Frage. Ich möchte mit euch zuerst mal zurück an die erste Zeit der Christen gehen. Wie fing es an? Der Herr Jesus war gerade zum Himmel aufgefahren und diejenigen, die mit ihm in Verbindung waren, die sich als seine Jünger bezeichnet hatten, die trafen sich zusammen in einem Raum, in einem Haus. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14, ich möchte es euch vorlesen, Kapitel 1, Vers 14 aus der Apostelgeschichte: Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also die Jesus-Leute am Anfang, da gab es vorher noch keine Christen, aber das waren die allerersten. Die waren zusammen und warteten auf das, was Jesus versprochen hat. Und was taten sie in dieser Zeit? Sie beteten. Sie riefen zu Gott. Durch die Kirchenstruktur, die wir jetzt 2000 Jahre schon zum Teil erleiden müssen. Diese Kirchenstruktur, die es in Deutschland gibt, aber auch in vielen anderen Ländern. Durch diese wurde das Gebet immer mehr von der Gemeinschaft der Glaubenden zurückgedrängt. Bis auf einmal nur noch der Profi-Christ von vorne, und zwar von einem Blatt aus, etwas abbeten konnte. Die Gemeinde wurde dadurch entmündigt und wurde geistig verkrüppelt. Immer weiter verbreitete sich dann auch der Gedanke, dass man ja nicht in der Lage ist zu beten. Und das kirchliche Geschehen, also so dieser Gottesdienst, wurde immer mehr zu einem Zuhörergottesdienst. Das heißt, man beteiligte sich gar nicht mehr irgendwo an Beiträgen, sondern am Lied, man sang noch zusammen und man wusste auch noch in der Liturgie, jetzt steht man auf und dann setzt man sich nieder und von vorne läuft alles. Das ist für manche sicherlich bequem, aber die Frage ist, ist das wirklich Gottes Wille? Wollte Gott, als er seine Gemeinde gegründet hat, diese Struktur, an die man sich auch so schon gewöhnt hat, ist das Gottes Absicht, wenn seine Kinder sich treffen? Will er, dass die Einzelnen beten? Will er das? Wie gesagt, als die Jesus-Leute zusammenkamen, hatten sie selbstverständlich zusammengebetet. Das war keine Frage. So warteten sie auf das Versprechen, das der Herr Jesus ihnen gegeben hat. Es wird der Heilige Geist kommen. Und dann kam Pfingsten. Und Petrus hielt seine berühmte Predigt. Und er endet mit dieser Aufforderung, Apostelgeschichte 2, Vers 40. Das ist also die Pfingstpredigt des Petrus. Und da heißt es, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis, also dieser Petrus, und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und dann heißt es, Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also die Predigt des Petrus war nicht so eine, wie soll ich sagen, so eine Hast-du-mal-Lust-Predigt. Also nach dem Motto, na, wenn du gerade Lust hast, hast nichts anderes vor, ich stelle dir mal eine Möglichkeit vor, Jesus ist gekommen und wenn du möchtest, könntest du vielleicht auch mal Jesus nachfolgen, aber nur, wenn du Zeit hast. So war diese christliche Botschaft nicht. Es war eine klare Aufforderung, lass dich erretten. Das verkehrte Geschlecht kommt um. Raus aus dieser todbringenden Ordnung der Werkgerechtigkeit. Das haben die gehört, die Leute. Eine christliche Predigt hat somit auch einen Aufforderungscharakter. Das heißt, da stehst du, das ist nicht richtig, komm raus dahin. Das ist dein Weg. So hat es Gott gedacht. Diesem eindringlichen Aufruf folgten 3000 Leute. Und was taten nun diese Jesus-Nachfolger? Wie gestalteten die ihre Gottesdienste? Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Da heißt es: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. So hatten sie ihre ersten Gottesdienste gehabt. Sie hörten gemeinsam auf die Botschaft der Apostel, die ihnen ja das Wort Gottes ausgelegt hatten. Und dann hatten sie Gemeinschaft untereinander. Es war für sie wichtig, dass sie ihren neuen Glauben, den sie ja jetzt erlebt haben mit dem Herrn Jesus, jetzt sind sie gerettet, dass sie den mit anderen teilen. Wie war es bei dir gewesen? Wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, dass sie irgendwo ein Interesse hatten an den Geschwistern, die auch diesen Weg gehen. Es ist zwar in vielen deutschen Köpfen so, dass man sagt, Glaube ist Privatsache. Es ist nicht so. Glaube soll mitgeteilt werden. Salz der Erde, Licht der Welt. Ja. Achtet aufeinander. Das sind so verschiedene Dinge. Immer wieder wird das deutlich gemacht. Es war ihnen somit wichtig, ihren kostbaren Glauben, den sie jetzt in Jesus hatten, weiterzugeben. Und natürlich zuerst mal bei den Kindern Gottes, bei ihren Geschwistern, die sie verstehen konnten. Und dann auch darüber hinaus. Aber so war der Gottesdienst. Und dann heißt es hier weiter, sie hatten das Brot miteinander gebrochen. Das heißt, sie hatten Abendmahl gefeiert, wo man eben das Brot ja gebrochen hat und auch weiter ausgeteilt hat, wo sie gemeinsam an den Herrn Jesus gedacht hatten. Und dann, auch das war ihnen klar, sie beteten gemeinsam. Das gehörte zum Gottesdienst. So hat der Heilige Geist sie geführt. Und sie hatten noch keine christliche Tradition hinter sich. Diese christliche Tradition, die die Jünger stumm gemacht haben im Gottesdienst. Das gemeinsame Gebet war in der Versammlung so selbstverständlich, wie dass man glaubte. Wer lebt, kann reden und wer glaubt, kann beten. So in diese Richtung. Es sei denn, dass er krank ist. Sicher gibt es stumme Menschen, aber das ist nicht grundsätzlich Gottes Absicht. Auch ist es so, dass nicht jeder gleich mit vielen schönen Worten beten kann. Das ist ja auch klar. Wir können das uns so vorstellen wie bei einem Kind, das auf die Welt kommt. Das neue Leben ist jetzt ja gerade gekommen. Und die Mama, die es geboren hat, die wartet. Auf was wartet sie? Damit es nicht so still ist. Es muss schreien. Und wenn es schreit, und dann, ach ja, es lebt. Es ist da. Das Kind muss nicht sagen, hallo Mama, schön, dass du mich geboren hast. Das wäre für die Mama schrecklich. Ja, da ist was schiefgelaufen. Aber wenn es einfach erstmal schreit, wenn es erstmal irgendwie sagt, ja, hier, oder so, nee, sagt ja nicht, aber wenn es irgendwo ein Laut von sich lässt, dann ist die Mama froh. Und wisst ihr, wir müssen nicht jetzt, wenn wir zum ersten Mal beginnen, vielleicht auch in der Öffentlichkeit zu beten, da müssen wir keine großen Worte machen, keine großen Sätze. Aber ich lebe und ich lobe dich, mein Gott. Denk mal darüber nach. als Petrus später ins Gefängnis geworfen wurde. Da heißt es, da hat sich die Gemeinde versammelt. Und was geschah da? Apostelgeschichte 5, Vers 12, 12, Vers 5, sorry. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Da heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Da traf sich nicht der Gebetskreis oder der Pfarrer mit einigen Kirchenvorständen, sondern da waren alle gekommen. Da betete die Gemeinde, das ist unser Bruder. Und da muss ich auch dabei sein. Ich will rufen zu Gott. Auch aus meinem Mund soll das kommen. Alle konnten beten und bei Gott für ihn eintreten. Wir als Leute, die fast 2000 Jahre später leben, wir müssen zurück an die Wurzeln gehen. Wie war das denn am Anfang? Wo kam das frische Wasser raus? Wir sollten die ersten Christen beobachten. Was taten die? Weg mit den Mauern des Schweigens. Reißt sie ein. Reißt die Mauern des Schweigens ein. Warum fordere ich dazu auf? Nicht nur, weil es nicht gut ist, wenn eine christliche Gemeinde das gemeinsame Gebet vernachlässigt. Nein, es geht um etwas Höheres, um etwas weit Größeres. Der Herr Jesus hat einer Frau erklärt, was der allmächtige Gott hier auf dieser Welt sucht. Das heißt, der Schöpfer dieses Universums, der Himmel und Erde gemacht hat und was darin ist, der die unsichtbare Welt geschaffen hat, der König ist über alle Könige, dass er hier auf unserem Planeten etwas sucht. Und da heißt es in Johannes 4, Vers 22, Jesus spricht mit dieser Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater, und jetzt kommt's, sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott will im Geist, das heißt im Heiligen Geist und in der Wahrheit, das heißt in Aufrichtigkeit angebetet werden. Und dies können nur wiedergeborene Christen. Lass es mich erklären. Denn diese Menschen sind durch Gottes Geist und durch den Herrn Jesus erst in die Lage versetzt worden, so Gott anzubeten. Denn erst indem der Mensch sein Leben Christus öffnet, wird er durch den Heiligen Geist wiedergeboren, bekommt den Heiligen Geist geschenkt, als Siegel auf sein Leben gelegt und wird damit ein Kind Gottes. Und dann ist er nun hier auf dieser Welt. Auf der einen Seite soll er ja ein Sonnenstrahl sein für die Umwelt, für die Umgebung, ein Licht. Aber auf der anderen Seite auch ein Anbeter Gottes geworden, der jetzt als Kind zu Gott rufen darf, Vater sagen darf. Gott sucht Anbeter, und zwar bei seinen Kindern. Das können wir nicht der Welt überlassen. Das sollen wir tun. Und dieser Gedanke, Gott sucht Anbeter, soll uns auch nicht aus dem Kopf gehen. Er sucht dich, wenn du ein Kind Gottes bist, als Anbeter. Und wenn Kinder Gottes hier auf dieser Erde Gott loben, dann hat Gott gefunden, was er sucht. Und hier im Gottesdienst soll Gott finden und finden und finden und finden.
Er soll es bei uns finden und bei vielen finden.
Unser Retter soll dies hier auch erleben. Sein Herz soll sich freuen. Gottesdienst können wir auch so verstehen, dass wir Gott dienen. Sicher dient er uns durch die Predigt, durch das Reden zu unserem Herzen. Aber auch wir sollen Dank und Lob bringen, auch opfern in dieser Weise. Und ein Opfer ist manchmal etwas schwer. Da heißt es im Hebräer 13, Vers 15, ich möchte es auch euch vorlesen, Hebräer 13, Vers 15, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Und jetzt wird es erklärt. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir bekennen im Gebet, wer unser Herr ist. Wir bekennen im Gebet, dass wir Gott lieben. Wir bekennen, dass wir ihm nachfolgen wollen. Wir bekennen, dass wir ihn als Retter haben und wir keinen anderen wollen, dass er unser Herr ist und dass wir ihm nachfolgen wollen. Wir bekennen. Wir wollen Gott, den Vater und den Sohn hier in der Gemeinde ehren. Wie kann denn das praktisch geschehen? Wie kann das praktisch geschehen? Vielleicht denkt jetzt schon jemand über eine Viertelstunde, ja, wie soll das jetzt passieren? Wie soll das gehen? Ich stelle mir vor, dass ich ein Jünger von Jesus wäre, der hier noch nie laut gebetet hat. In einer Gruppe von über 100 Menschen ist das auch nicht einfach. Was könnte ich machen, damit ich die Menschenscheu überwinde? Dass ich nicht vor Aufregung einfach stocke? Dass auch durch mich ein Lob über meine Lippen kommt? Wenn ich dies wirklich im Blick habe, ich möchte Gott loben, ein kleines Mosaiksteinchen, ich möchte mich nie hervortun, aber als kleines Mosaiksteinchen in diesem Bild des Lobes möchte auch ich sein. Dann würde ich mich vorbereiten. Ich würde mich für diese Sache vorbereiten. Ich werde darüber mit Gott sprechen. Herr, schenk auch mir ein Lob auf meinen Lippen für dich, in der Gemeinde, bei deinen Kindern. Ich würde zu Hause schon dafür beten. Hilf mir, dass ich deine Größe erkenne. Denn bei dem Lob geht es ja oft um Gottes Größe und was ich durch ihn habe. Und es kann sein, dass während ich so Gott meine Schwachheit sage, hilf mir, ist ja eine Bitte zu dem Allmächtigen, dich zu loben, dass Gott mir bei dieser Sache Gedanken des Lobes gibt, groß und klein. Und dann möchte ich mir eine Sache behalten, nicht viele, aber eine Sache, wo ich dann sage, und das möchte ich auch im Gottesdienst einmal dir dafür danken. Sicherlich, Gott hört im Kämmerchen, aber er möchte auch, wenn seine Kinder zusammenkommen, dass sie in den Gebeten sind, dass nicht einer vorbetet oder dass es nicht immer die gleichen sind. Wie könnte diese Gebetszeit in der Gemeinde durchgeführt werden? Es geht um ein Gemeindegebet. Und bei einem Gemeindegebet sollten wir gewisse Regeln bedenken. Erste Regel ist laut beten. nicht leise.
Wer leise betet, also wenn die Moni hier vorne leise beten würde, dann würde die Petra da hinten nichts verstehen.
Ja.
Es soll so sein, dass man ein Herz sich fasst und wenn, dann eben es laut sagt. Dass alle Amen sagen können. Wer leise betet, ja, sorgt eigentlich dafür, dass die Versammlung, die Gebetsgemeinschaft für manche langweilig wird, weil sie nichts verstehen. Und es bringt auch nichts. Deshalb laut beten, und wer nicht laut beten kann, soll zum Mikrofon gehen. Das Zweite, was auch sehr wichtig ist, ist die Länge. Wenn die Gebetszeit, nehmen wir mal eine größere Zahl an, 15 Minuten dauern soll, 100 Leute sind da, dann kann man nicht lange beten, sondern, ja, also bei 100 Leuten, ich habe es mal so ausgerechnet, 10 Sekunden, wenn jeder drankommen soll. Je länger jemand betet, je weniger Geschwister können selbst sich daran beteiligen. Lasst uns darauf achten, nicht abzuschweifen, einen zentralen Gedanken und den aufrichtig Gott sagen. Der dritte Gedanke ist, es ist ein Gemeindegebet. Das heißt, wir beten zusammen. Deshalb bete nicht in erster Linie in der Ich-Form, wie zum Beispiel ich lobe dich, sondern wir loben dich. Oder nicht ich danke dir, sondern wir danken dir, weil wir das tun. Und denke auch darüber nach, du führst hier in dieser Weise die Gebetsgemeinschaft, wenn du betest. Sollst du ja auch. Aber denke, es ist nicht ein ganz privates Gebet von dir. Alle sollen Amen sagen. Und der vierte und letzte Gedanke, es ist auffallend, dass besonders die Männer zum Gebet aufgefordert werden. Sicher werden Frauen wie auch Männer als das neue Volk Gottes bezeichnet. Petrus schreibt auch in seinem Brief, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, so heißt es hier, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk seines Eigentums. Somit gibt es männliche und weibliche Priester innerhalb der Christenheit. Ihr seid das Priestertum. Da ist jeder gemeint, der Christus kennt. Aber es sieht so aus, dass es bei den Glaubensschwestern es leichter geht als bei den Brüdern. Vielleicht sind sie mehr als die Männer so an das Reden gewohnt. Ja? Die Männer schweigen vielleicht mehr. Aber Gott lässt durch Paulus auch sagen, in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Das sollen sie tun. Damals gab es eine besondere Gebetshaltung, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. So hatten sie damals gebetet in der Bitte, schenk uns deine Gaben. So hatten sie es deutlich gemacht. Aber es geht mir nicht um die Gebetshaltung, sondern darum, Männer sollen an allen Orten beten. Und an allen Orten ist auch hier. Ist ein geeigneter Ort. Bitte, meine Brüder, lasst das Gehörte nicht abperlen. Bewegt es in eurem Herzen und sagt ja dazu. Und ihr, lieben Schwestern, bitte helft den Brüdern. Nehmt ihr vielleicht am Anfang nicht gleich betet, sondern wartet, bis die Männer ja anfangen zu beten. Einfach aus dem Grund, es soll ihnen eine Hilfe sein, Gedanken zu fassen. Die Männer
glaube ich zumindest mal, und ich spreche ja auch als Mann, sind manchmal nicht so schnell. Meine Frau weiß manchmal schneller als ich, wo es lang geht. Aber ich brauche eben meine Zeit. Fehlt noch irgendeine Information, wenn es um das Gemeindegebet geht? Ich denke eigentlich nicht. Es ist klar, dass Gott von uns gelobt werden möchte. Übrigens werden wir das auch im Himmel tun. Und das werden wir in Gemeinschaft tun. Mein Traum ist, dass bei der Anbetung Gottes ein frischer und nicht enden wollender Strom von Gebeten zu Gott kommt. Das ist mein Traum. Aus allen Richtungen, aus allen Ecken, aus allen Altersstufen, ja, soll Gott gelobt werden, auch hier im Gottesdienst. Und gerade hier, jedes Geschlecht, jede Nationalität, denn unser großer Gott verdient es, gelobt zu werden. Und dass wir dieses Opfer bringen, dass es über unsere Lippen kommt. Ich träume davon, dass der Gottesdienstleiter die Gebetszeit nach einer Viertelstunde abbrechen muss, damit wir auch noch die Predigt hören. Wie wäre es, wenn wir heute damit anfangen? Denk mal darüber nach, was dir der himmlische Vater bedeutet, was der Herr Jesus dir bedeutet, was du an ihm schätzt.